Herzlich willkommen in der HR Innovators Lounge, dem Podcast vom HR-Autopiloten, der neuen Art, deine HR-Prozesse smart zu automatisieren. Ich bin Marc Stratmann und wir sprechen hier über alles, was modernes HR heute bewegt. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste für 20 Minuten. Klartext, ehrlich, direkt und garantiert, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen. Zeit für ein HR-Upgrade. Viel Spaß beim Hören.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der HR Innovators Lounge. Und heute habe ich geballte Gründerpower in der Leitung. Und zwar direkt aus der Stadt der Superlative. Gehen wir aber gleich noch ein bisschen ins Detail. Und ich begrüße heute zwei absolute Macher, die das Thema Wachstum völlig neu definieren. Sie sind die Köpfe hinter Scalify, beide Gründer und Geschäftsführer. Und was sie auszeichnet, ist ihr messerscharfer Fokus auf People at Sarah und Benjamin sind Experten darin, komplexe Unternehmensstrategien in funktionierende Prozesse zu übersetzen, egal ob von Recruiting-Flows über HR-Tech-Infrastrukturen bis hin zu Performance-Zyklen, die wirklich Ergebnisse liefern. Und wer wissen will, wie man ein Team nicht nur vergrößert, sondern eine echte Hochleistungskultur darauf aufbaut, der ist heute genau richtig. Frisch zugeschaltet aus dem sonnigen Dubai, wo sie zeigen, dass man mit den richtigen Energien und Systematiken von überall aus dem Markt aufrollen kann. Und damit ein ganz herzliches Willkommen an Sarah und Ben. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Sarah, magst du dich in ein, zwei Sätzen auch nochmal selber vorstellen? Und danach, Ben, du natürlich auch sehr gerne.
Vielen lieben Dank, Marc. Genau, ich bin Sarah, ursprünglich aus England, aus London. Ich war dann 12 Jahre in Deutschland, bevor wir vor 3 Jahren Scalify hier in Dubai gegründet haben. Und vielleicht, was mich so antreibt, ist immer den Status quo zu hinterfragen. Also ich glaube, wir können immer alles optimieren und wir müssen nicht immer in alten Mustern weiterarbeiten. Und von daher, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Und ich gebe gerne an Ben. Über.
Danke, Sarah. Danke, Marc, vor allen Dingen, dass du es organisiert hast, dass wir uns heute hier austauschen können. Genau, Ben, 17 Jahre im HR unterwegs, lange Zeit HR Director von unterschiedlichen Startups in Deutschland und jetzt seit knapp 4 Jahren als Co-Founder von Scalify tätig. Wir unterstützen Unternehmen unterschiedlichster Größe bei sämtlichen HR-Challenges, die sie haben. Und glaub mir, es gibt mehr Challenges da draußen, als wir uns alle zusammen vorstellen können.
Das glaube ich dir sofort und freue mich, dass wir da ein bisschen tiefer eintauchen können. Nochmal ein bisschen zu dem Thema Dubai ist ja auch immer wieder schön, auch wenn ja jetzt gerade auch hier in Deutschland ein bisschen die Sonne durchkommt. Aber wenn ihr, ich sag mal, Dubai ist für mich immer so der Ort, an dem sich die ganze Welt irgendwie trifft und irgendwie aufeinander trifft. Was glaubt ihr, was können deutsche Unternehmen in Sachen Speed, diese, ja, ich nenne es jetzt mal Can-Do-Attitude, wirklich auch von Dubai und der Einstellung, die da sind, irgendwie vielleicht auch lernen?
Also es ist aus unserer Sicht ist so, dass wir einfach hier auf Menschen getroffen sind, die genau das, was du gerade ansprichst, diese Can-Do-Mentality unterstützen. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber das Gefühl war in Deutschland immer wenn man eine Idee hatte, sind die Leute auf einen zugekommen und haben gesagt, das wird nichts, willst du nicht eher was Sicheres, was ohne Risiko machen? Und in Dubai ist es eher so, die Leute suchen das Risiko und heben natürlich auch mit dem Risiko entsprechende Möglichkeiten. Dabei ist es natürlich auch so, nicht jede Idee zündet, nicht jede Idee führt am Ende zum positiven Ergebnis, aber at least we tried. Und ich meine, wie heißt es so schön? Wer nichts macht, macht nichts falsch. Dementsprechend, hier kommt man nach Dubai, um Fehler zu machen, um zu scheitern, um davon zu lernen und dann gestärkt daraus zu gehen. Aber du kannst dir sicher sein, dass du immer Leute findest, die along the road dich dabei unterstützen, danach daraus gestärkt herauszugehen und deine Produkte, deine Möglichkeiten immer weiter zu shapen.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, ich würde sagen, Dubai ist the city of change. Also wenn man hier in Dubai lebt, muss man mit Change gut umgehen können. Das ist wirklich als normaler Bürger eine Pflicht, weil die Stadt ändert sich so schnell. Also wir sind jetzt 3 Jahre hier Und in der Zeit, die normalen Straßen, die wir kannten, haben sich geändert. Es gibt eine Brücke, die letzte Woche nicht mehr da war. Man muss sich jeden Tag neu orientieren. Und das heißt, man ist immer jeden Tag tatsächlich mit Veränderungen konfrontiert. Und ich glaube, das ist etwas, was es hat zwar Vor- und Nachteile, aber in Deutschland ist man nicht konfrontiert. Als ich in Deutschland war, ich war 12 Jahre in Berlin, es hat sich kaum was geändert. Es wurde eine U-Bahn verlängert in der Zeit und einen Flughafen geöffnet. Aber ansonsten war es das. Hier in Dubai sind wir jeden Tag mit diesem Change konfrontiert. Und deswegen merkt man auch in den Menschen, in Organisationen, dass dieser Change-Bereitschaft doch deutlich höher ist, weil man einfach jeden Tag damit zu tun hat.
Jetzt arbeitet ihr natürlich auch von einem Ort aus, wo es jetzt schwer ist, auch einfach mal zu sagen, ah, ich fahre jetzt mal ganz spontan zum Kunden. Das heißt, Remote ist für euch, glaube ich, gang und gäbe. Und jetzt sehen wir bei vielen HR-Organisationen ja wieder so ein bisschen den Trend zurück. Die sollen wieder ins Büro kommen. Wir brauchen wieder irgendwie Office Space und so weiter. Wie steht ihr dazu?
Ich habe da eine relativ klare Vorstellung, was das angeht. Ich glaube, dass die Welt in den letzten Jahren immer näher zusammengerückt ist. Natürlich ist geografisch immer noch große Distanzen dazwischen, aber wir sind heute durchaus in der Lage, sehr schnell von A nach B zu kommen. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich hatte, als wir noch in Deutschland waren, hatte ich mal ein Projekt in Stuttgart. Wir haben in Berlin gelebt, Berlin-Stuttgart, in den ICE gesetzt. Ich war 8 Stunden unterwegs, um von A nach B zu kommen. Heute schaffe ich es in knapp 6 Stunden mit dem Flieger von Dubai nach Deutschland an jedem beliebigen Ort entsprechend zu kommen. Natürlich ist Fliegen und Bahn nicht das Gleiche an der Stelle. Wobei ich mal ein kleiner Seitenhieb. Das Internet im Flieger ist besser als auf der ICE-Strecke. Also von daher, ich kann besser im Flieger arbeiten als auf der deutschen Pampa. Aber dementsprechend, es ist möglich heute. Auch die Kosten sind relativ überschaubar. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre, dass ich ein Abteil gekauft habe. Aber nein, es ist immer nur ein kleiner Sitzplatz, den ich dafür bekomme. Und wenn der Kunde uns wirklich vor Ort haben möchte, dann sind wir auch innerhalb von 24 Stunden wären wir da, wenn die Situation entsprechend ganz normal ist. Aber wir haben festgestellt, wenn wir uns ganz tief in die Augen schauen, welche Meetings, welche Termine sind wirklich dafür da, die es requiren, dass ich face-to-face zusammensitze. Und das ist, wie gesagt, manchmal ein kulturelles Ding. Gerade hier, wir haben jetzt einige Kunden hier in der UAE-Region, bei denen ist es gang und gäbe, denen schicke ich keine Einladung zu einem Videocall, weil die sagen, hey, du bist in Dubai, du kommst vorbei, du setzt dich bei mir ins Büro und ich will dich sehen, dass du da bist. Ich glaube, in Deutschland für einige Sachen ist es natürlich auch so, dass man gerne gesehen wird, aber wenn es jetzt einfach ein schnelles Meeting ist, lass uns schnell einen Teams-Call machen, abhaken, weitergehen damit und Time, Speed matters. Ich glaube, dass es gar nicht ein Ding der Umsetzbarkeit ist, sondern eher ein Thema der Wertschätzung, weil jemand macht sich den Aufwand zu kommen, vor Ort zu sein und einfach nochmal ein Stück weit mehr als nur einen Telefon- oder Videocall zu machen, um dort eben einfach den Einsatz zu zeigen.
Aber jetzt als Organisationssicht, also wir sehen das auch, dass viele Unternehmen zurück so back to office bevorzugen. Ich habe da tatsächlich auch eine relativ klare Meinung, dass es nicht notwendig ist. Also ich glaube, ich bin ein großer Fan, auch im Office zu sein. Ich will nicht jetzt gegen Office sein, aber es gibt immer die richtigen Zeitpunkte dafür. Also man muss nicht jeden Tag, also ich mache nicht bessere Arbeit, weil ich im Büro bin. Aber es geht eher um die kulturellen Aspekte, dass man sein Team sieht, dass man einfach diese so Seitengespräche haben kann zwischen den Calls. Und das ist etwas, was auch nicht in jeder Firma machbar ist, dass man diese Flexibilität hat. Und das sehen wir auch, weil wir auch mit Industrieunternehmen arbeiten, wo sie natürlich an Maschinen etc. arbeiten müssen. Das heißt, Remote Work ist nicht für jede Firma auch eine Option. Aber wo es eine Option ist, in Bürotätigkeiten, würde ich schon sagen, dass es riesen Mehrwert für die Mitarbeitenden bringen kann, wenn sie das wollen. Und deswegen glaube ich, diese Flexibilität, jeden ermöglichen zu können, wie sie ihren Alltag gestalten. Ich glaube, in dieser Welt leben wir und wir merken das auch, neue Bewerber die neue Generation erwartet das. Die erwarten diese Flexibilität. Und das sehen wir auch, das wird auch gefragt. Und von daher ist es sehr spannend zu sehen, wie sich da Unternehmen jetzt in nächster Zeit entwickeln werden.
Glaubst du, Sarah, dass das auch so ein Stück weit Hilflosigkeit ist, dass man nicht weiß, wo ist so richtig mein Anpack, um HR wirklich effektiv zu machen? Und das sind so die vermeintlichen low-hanging fruits, weil das war früher vielleicht mal unser Geheimrezept und man jetzt einfach wieder in so einen Modus zurückfällt, obwohl man sich eigentlich gar nicht so richtig Gedanken dazu gemacht hat.
Ich glaube, wir steigen jetzt in eine sehr spannende Konversation ein, wo wir das Thema auch Stunden und Arbeitsleistung besprechen. Also wir haben das früher so gehabt, dass wir unsere 40-Stunden-Woche hatten und dass wir das abarbeitet haben. Aber jetzt durch neue Technologien ist der Output vielleicht der gleiche, den wir früher in 40 Stunden gemacht haben, auch in 15 gemacht. Und das mit Bürotätigkeit, würde ich sagen, ist dieses, ich will sehen, dass du hier diese 40 Stunden abarbeitest. Aber die Frage ist das wirklich zielführend mehr? Ist es mir wichtig, wie lange jemand an etwas arbeitet, oder ist mir der Output tatsächlich bevorzugt? Und ich würde sagen, wir müssen Arbeit grundsätzlich neu denken, was jetzt wirklich für Firmen wichtig ist. Und ich würde sagen, die Firmen, die sich eher Richtung Output den Fokus legen, werden in der Zukunft viel mehr Erfolg haben, aber als die, die sagen, ich muss jetzt sehen, dass jemand 40 Stunden im Büro arbeitet. Aber das ist jetzt meine Meinung. Aber ich glaube fest daran, dass es in diese Richtung geht.
Wenn du hattest vorhin gesagt, dass du ja auch sehr ganz viel Erfahrung in Startups, Scale-Ups etc. hast, jetzt auch vielleicht mal so ein bisschen aus Eigeninteresse, gerade bei Startups oder Scale-Ups ist ja in den meisten Fällen, zumindest aus meiner Wahrnehmung her, das Produkt, die Innovationslust, meistens das geringste Problem, sondern wirklich irgendwo auch ein Stück weit das Team und den Teamaufbau, der dahinter steht. Was ist so aus deiner Erfahrung die häufigsten oder größten Fehler, die so beim Skalieren von, keine Ahnung, 10 auf 50, 50 auf 100 Mitarbeitenden irgendwie gemacht werden?
Ja, ich habe das Gefühl, dass es sehr viele Leadership-Probleme oder Fehler gemacht werden und dass sehr viele Unternehmen immer noch der Meinung sind, dass sie Anwesenheit managen müssten. Und wir sind ein großer Fan von "We're managing for performance and not for presence." Das bedeutet, ich setze klare Ziele, ich setze eine klare Vertrauensbasis voraus und dann ist es am Ende vollkommen egal, ob jemand vor Ort ist, ob jemand remote arbeitet. Wie ich gerade schon gesagt habe, die Welt rückt immer näher zusammen. Während der Corona-Zeit sind Employer of Records wie Pilze aus dem Boden gesprießt und das hat ja dazu geführt, dass wir eben immer weniger persönlich physisch an einem Ort sein müssen, sondern eben da durch diese Möglichkeiten, das eine Mal das Setup, das rechtliche Setup, wie auch die technischen Möglichkeiten zusammenkommen können. Du sprichst aber natürlich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt an. Neben dem Operativen haben wir natürlich auch einen Kulturfaktor und Kulturbuilding oder Culture Building remote oder mit einer weltweit verteilten Organisationsstruktur zu bauen, ist relativ schwierig. Und deswegen weiß ich, dass Startups gerade eben auch eher local hiren, um genau diesen Team Spirit entsprechend forcieren zu können, indem man sagt, hey, wir haben irgendwie Office Friday, wo wir uns alle zusammen dann zum Lunch treffen oder Teambuilding-Events und so weiter. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal an diesen awkward Remote-Team-Events teilgenommen. Da gibt es viele Unternehmen, die sich wirklich Gedanken gemacht haben. Aber ganz ehrlich, sich persönlich zu sehen, mal einen Arm zu nehmen oder eine Umarmung zu geben oder mal ein High Five, das funktioniert virtuell nicht so gut wie in Persona. Und deswegen ist meiner Meinung nach es immer ein schmaler Grat, wo die Realität des Operativen an das Kulturelle zusammenbringt. Und deswegen gibt es ja auch sehr, sehr viele Unternehmen, die auch sehr viel Geld investieren, um die gesamte Mannschaft auch zusammenzubringen. Ich erinnere mich da an Unternehmen, die beispielsweise Retreats veranstaltet haben oder Fincas auf Mallorca gemietet haben, um dann stellenweise hunderte von Mitarbeitenden zusammenzubringen. Und wenn du dann siehst, was das kostet, das sind mehrere hunderttausend Euro, die Unternehmen dafür investieren, wo man dann eben sagt, dafür entsteht Bonding und dafür entsteht eben ein Vertrauensverhältnis untereinander, was du remote nicht erwirken kannst. Und deswegen, es ist ein ganz, ganz schmaler Grat und hängt auch von den Unternehmen ab. Deswegen, man kann nicht sagen, one size fits all. Das hängt sehr auch von der Entwicklungskurve ab, wo du bist. Early Stage Startup, deutlich mehr Visual Presence. Je später der Evaluationsphase, kann man sich das, glaube ich, mehr und mehr reduzieren, weil einfach die Unternehmens-DNA eine ganz andere wird.
Sarah, jetzt sagt ihr ja auch immer wieder, und das finde ich total cool, eine Strategie wirklich in ein People-System zu übersetzen. Ich finde aber trotzdem gleichzeitig, dass viele Unternehmen immer noch wahnsinnig weit hinten dran hängen. Was ist denn so aus eurer Sicht der Grund, warum viele, ob es jetzt immer Geschäftsführer ist, sei mal dahingestellt, ich sage jetzt einfach mal Unternehmen, HR immer noch als Recruiting-Dienstleister, der Dienstleister, der die Lohnabrechnung eintütet, ich betreibe jetzt bewusst, aber eher in die Richtung sehen als wirklich irgendwo ein Business-Stratege?
Ja, schwierig, weil ich glaube, es kommt von beiden Seiten. Also erstens ist es oft, dass HR nicht wahrgenommen wird als eine Steuerung für den Erfolg unbedingt der Firma, weil es einfach keine direkten Umsätze generiert. Aber tut es letztendlich, wenn man sich die Zahlen näher anschauen würde. Also wenn man da Prozesse hat und Systeme hat und Auswertungen ziehen kann, merkt man, was für ein Hebel HR hat. Aber ich würde auch sagen, dass HR manchmal sich gar nicht das verlangt, was es eigentlich verlangen sollte, sondern einen Sitz am Tisch auch mitzuentscheiden, weil insbesondere in der aktuellen Zeit, wo wir halt auch über die Befähigung von Mitarbeitenden und Technologie und wie sich da die Unternehmen entwickeln, braucht es meiner Meinung nach auch HR in einer führende Rolle. Und aktuell ist es so, dass natürlich Recruiting das Einfachste ist, wo man sagt, ah ja, Recruiting brauchen wir. Ich würde auch sagen, wenn man jetzt mit Startups arbeitet, die wenigsten haben direkt einen HR-Manager, sondern die wollen erstmal Hiring. Hiring, Hiring, Hiring. Das ist immer der erste Painpoint. Und desto größer man wächst, desto mehr Themen muss man dann abdecken und dann hat man vielleicht seinen ersten HR-Manager. Das ist tatsächlich etwas, wo wir auch sehr eng mit Startups auch arbeiten, tatsächlich dieses Outsourcing. Also sprich, ich muss nicht alles als Founder selber machen. Ich kann das auch outsourcen. Das geht genauso auch Richtung Finanzen, alle Themen, die mich eigentlich vom täglichen Geschäft ablenken würden. Aber was wir sehen in größeren Organisationen, ist tatsächlich, dass oft der Pain gar nicht groß genug ist. Deswegen, Mehrheit unserer Projekte beziehen sich tatsächlich auf Digitalisierung. Und oft merken wir, dass die Kunden auf uns zukommen, wenn es fast zu spät ist. Also die merken erst viel zu spät, dass sie ein Problem haben und dann wollen sie in Digitalisierung investieren. Aber eigentlich kommen diese Themen schon viel früher und deswegen ist es wichtig, dass HR eine führende Rolle hat, die das auch thematisieren kann, frühzeitig, dass die Geschäftsführung dann auch die richtige Entscheidung treffen kann und dass man dann auch diese Systeme schnell implementiert und daraus die Zahlen auch sich analysiert und daraus Entscheidungen trifft. Also wirklich bewusste Entscheidungen für die Organisation zu treffen, weil das ist etwas, was ich sehr häufig sehe, ist, dass man Entscheidungen trifft, weil man vielleicht irgendwas gehört hat oder selber früher erlebt hat, aber wirklich bewusste Entscheidungen auf Basis von Daten, das passiert viel zu selten, meiner Meinung nach.
Wenn wir vielleicht nochmal, jetzt hast du das Wort der Digitalisierung gesagt, Sarah. Ich meine, man kommt ja nicht dran vorbei, egal ob es bei LinkedIn oder Co. ist. Auch die Softwarehersteller kommen ja immer mit neuem Feature hier, neuem Feature da. Und KI spielt irgendwie die Rolle, jeder will sich damit beschäftigen und so weiter. Glaubt ihr, dass HR jetzt an der Zeit ist, zu sagen, hey, wir beschäftigen uns jetzt mit wirklich aktiv mit KI? Oder ist einfach vom Fundament her die Sachen noch gar nicht da, wo man sagt, hey, da ist noch so viel zu tun, bevor irgendwann KI irgendwie kommen kann. Wie seht ihr das so aus der Sicht, wo ihr einfach viele Organisationen seht?
Vielleicht kann ich direkt da anknüpfen. Also ich würde sagen, es ist unerlässlich, sich damit so auseinanderzusetzen. Das Problem ist, und das sehen wir halt sehr häufig, ist, wenn man heute mit Excel arbeitet und noch nie eine KI genutzt hat, dann bin ich nicht unbedingt als HR in der Lage, KI jetzt firmenweit auszurollen, weil ich einfach das Verständnis nicht habe, das Wissen nicht habe. Und deswegen ist es wichtig, dass man da auch sich intensiv mit den Themen beschäftigt, aber halt nicht von 0 auf 100. Und wir führen sehr, sehr häufig HRIS-Systeme ein. Ich würde sehr gerne direkt zur KI gehen, aber es macht keinen Sinn, weil viele Kunden nutzen halt heute Excel-Dateien und deswegen muss man erstmal eine saubere Grundlage schaffen, bevor man jetzt KI implementiert, weil schlechte Prozesse, schlechte Daten bringt halt schlechten Output letztendlich. Deswegen diese Basisarbeit muss man machen. Das ist auch, finde ich, die Verantwortung von HR, aber KI ist da. Also wir sollten uns schnellstmöglich damit beschäftigen.
Ich habe auch noch ein paar Gedanken, die ich unbedingt dazu teilen muss. Marc, ich muss sagen, du hast gerade die Büchse der Pandora geöffnet. Weil es gibt so viele Sachen, die dazu zu sagen sind. Vielleicht einmal erstmal in die Zukunft gesprochen und dann nochmal zurück in die Gegenwart, was so meine Gedanken dazu sind. Das sind nicht meine Gedanken, das habe ich in Podcasts und auch Webinaren entsprechend gesehen, dass die heutigen Leader die letzten Leader unserer Generation sein werden, die ausschließlich Human People als in ihrer Führungsverantwortung haben. Es gibt immer mehr Unternehmen, die ganz klar eine stringente AI-Strategy haben, bei der Agents und entsprechende Systeme along the human being arbeiten. Ich hatte jetzt gerade ein Webinar entsprechend auch gesehen, wo sie ihr Unternehmen so aufgestellt haben, dass sie für gewisse Verantwortlichkeiten wirklich Personen, reale Personen haben und für gewisse andere rechtliche Themen oder operative Themen haben sie eine KI, die diese Arbeit anstelle eines Mitarbeitenden umsetzt. Das heißt, die Verschmelzung zwischen Human und Artificial Intelligence wird in der Zukunft deutlich enger sein, wo natürlich auch die Führungskräfte deutlich stärker darauf eingehen müssen. Das ist die Vision, wo die Zukunft hingeht. Ich sage nicht, dass das in jedem Unternehmen der Fall sein wird, aber das wird die Zukunft sein. Aber, und jetzt zurück zur Gegenwart. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist, ich will jetzt nicht sagen, Fahren eines Formel-1-Wagens, aber es ist schon ein Extended-Sportwagen, den man dort entsprechend fährt. Gefühlt versuchen wir gerade bei vielen Unternehmen den Schritt vom Bobbycar zum Golf zu machen. So, und jetzt überleg mal, wenn du den Golf weglässt und direkt vom Bobbycar in das Formel-1-Auto steigen würdest, was da passieren würde. Na, sicherlich, du kommst vielleicht auf der Geraden, kommst du noch, aber spätestens bei der ersten Gerade landest du sowas von dem Kiesbett. Und das ist die Herausforderung. Und deswegen, oft ist es so, dass wir KI heute noch gar kein riesengroßes Thema ist, weil wir die Basics noch gar nicht geschaffen haben, mit denen die Unternehmen überhaupt arbeiten können. Und da auch wieder, nicht one size fits all. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die sehr gut aufgestellt sind. Aber dann wiederum hast du auch extrem große Unternehmen, profitable Unternehmen, renommierte Unternehmen, wo du denkst, wie haben die das gemacht? Und das ist wie immer wieder, wir haben keine einheitliche Basis, auf die man aufbauen kann. Und deswegen sind HR-Systeme, Systeme, die du mit HR Autopilot providest, common basic in der Zukunft, um dann eben auch nochmal ein Level oben drauf zu setzen. Und du schaffst es nicht, quasi diese Basics zu überspringen, dann direkt mal zu sophisticated large language models zu kommen und wir setzen hier Claude, wir setzen da ChatGPT, wir haben das automatisiert und so weiter. Try it, aber du verlierst die Leute. Und es geht selbst uns so an der Stelle, wo wir sagen würden, gerade Sarah und ich, wir setzen uns intensiv mit AI-Systemen auseinander. Das sind immer unsere Hobbys am Wochenende, dass wir uns da ein Pet-Project nehmen. Aber gefühlt, du hast eine Nacht geschlafen und am nächsten Morgen gibt es ein neues Feature, eine neue Möglichkeit, etwas, was neu automatisiert werden konnte. Und you cannot keep up. Das ist wirklich, wirklich herausfordernd. Und das wird aus meiner Sicht einer der größten Hebel auch sein, dass du es in der Zukunft digestible machst. Nicht mehr die Leute bewerfen mit 10 Milliarden unterschiedlichen AI-Tools, sondern was ist der Purpose, dass du es brauchst? Ein Tool, was dich dabei unterstützt und dass du dich darauf fokussieren kannst. Fokus, 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 das ist der Key, um mit AI auch aus meiner Sicht erfolgreich zu sein, weil ansonsten kannst du irgendwann alles automatisieren. Aber die Frage ist, ist das zielführend? Und das ist wieder auch dieser schmale Grat, den wir da gehen müssen.
Stimme ich dir auch 100% zu. Und sagen wir unseren Kunden ja auch immer, dass sie sagen, hey, überlegt euch auch genau die Tätigkeiten, die ihr nicht automatisieren wollt, weil es gibt einfach Tätigkeiten, da ist es einfach strategisch, emotional, wie auch immer, empathischer Art auch einfach wichtig, es nicht zu tun. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, jeder in einem Satz, wenn wir das Gespräch in 2 Jahren nochmal wieder fortführen. A, wo sehen wir Scalify und B, wie glaubt ihr, haben sich die HR-Organisationen hier in Deutschland verändert?
So, Sarah oder ich? Wir spielen virtuelles Schnick, Schnack, Schnuck. Ich würde mal anfangen und du kannst adden, Sarah. Ich würde erstmal mit der ersten Frage beginnen bezüglich Scalify. Sarah und ich haben Scalify vor 4 Jahren gegründet mit dem Purpose, gerade Startups beim Skalieren und Wachsen zu unterstützen. Das war unsere Grundidee, weil wir gesehen haben, wir haben da einen entsprechenden Bedarf. Nach relativ kurzer Zeit haben wir realisiert, dass es nicht nur die Startups sind, denen wir Hilfe und Unterstützung leisten können, sondern dass wir Unternehmen jeglicher Größe unterstützen können. Unser größter Kunde letztes Jahr hatte über 14.000 Mitarbeiter. Die würde ich nicht mehr ganz als Startup bezeichnen. Und auch die haben einen extremen Bedarf hinsichtlich Unterstützung, Digitalisierung. Das heißt, wir wollen unserer Guideline treu bleiben. Wir wollen weiterhin hart daran arbeiten, so viel wie möglich Unternehmen dabei zu unterstützen, eine sustainable und zukunftsträchtige HR-Landschaft zu bauen. Wir können nicht alle retten, aber die, mit denen wir zusammenarbeiten, bei denen wollen wir, dass sie am Ende sagen, danke, dass ihr da gewesen seid. Mit euch ist unser Leben deutlich leichter und das ist das, warum wir es machen. Wir alle können uns in Operations vergraben, aber ich möchte, dass die Leute die Chance haben, mit den Menschen zu arbeiten. Business Partnering, Weiterentwicklung, am Menschen im Unternehmen zu arbeiten und sich nicht hinter falschen Gehaltsabrechnungen, falschen Stammdaten oder nicht automatisierten Prozessen zu verstecken, weil wir unendlich viel Zeit brauchen, um das sauber hinzukriegen. Das ist mein Ziel und da würde ich mich darüber freuen, wie Scalify weiter in diese Richtung entwickelt. Und das geht eigentlich einher mit dem, was auch die HR-Strategie ist. HR ist so viel mehr als nur Operations. Wenn du dich hinter der Operations versteckst und sagst so, HR, guck mal, geh da hinten mal in die eingestaubte Corner, wenn du deine Gehaltsabrechnung haben möchtest oder wenn du da irgendeinen Fehler entdeckt hast, das ist nicht HR. Es ist so viel mehr als Enabler, Empowerer, um erfolgreich ein Unternehmen zu leiten. HR oder People and Culture hat den Sitz in der Managementrunde an der Unternehmensstrategie teilzuhaben verdient und es ist essentieller Part. Und jedes Unternehmen ist zum Scheitern verurteilt, das denkt, HR ist nur ein Kostenblock und HR sollte am besten gar nicht mit am Tisch sitzen, sondern die machen eh nur Operations oder sowas. Diese Unternehmen wird es in 2, 3, 4 Jahren nicht mehr geben, weil wir brauchen Menschen. Wir brauchen das Human Capital, um Unternehmen weiterzubringen. Ich glaube, dass AI hilfreich ist, uns zu verbessern. Ein Unternehmen, was nur aus AI besteht, wird aus meiner Sicht nicht erfolgreich sein. Und diese gleiche Geschichte haben wir in der Vergangenheit schon mal gehabt. Falls ihr euch an die Industrialisierung erinnert, als Maschinen in der Produktion, Fordismus und so weiter gekommen ist, haben alle Leute gedacht, ja, wir brauchen jetzt keine Manufacturer mehr, die Maschinen machen alles. Diese Leute werden heute händeringend gesucht, weil sie gibt sie nicht. Wir haben es versäumt, Leute an dem Markt weiterzubilden. Und wenn wir heute der Meinung sind, dass wir eben keine Menschen mehr brauchen, weil alles kann durch AI gelöst werden, dann wird es uns in 2, 3, 4, 5, 10 Jahren genauso gehen, dass wir ein essentielles Lack an den Leuten haben, die uns weiterbringen. Und deswegen müssen wir in Menschen investieren und in einer Symbiose mit AI arbeiten.
Cool, mega. Sarah, was denkst du?
Ich glaube, wir sind genau an einer sehr spannenden Crossroads gerade, wie sich Unternehmen auch weiterentwickeln. Ich würde gerne ein Beispiel bringen, einfach weil es sehr akut ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen hattet, aber IKEA hat jetzt ein Chatbot implementiert, was die ganzen Callcenter-Anfragen beantwortet hat. Dieser Chatbot hat 47% übernommen und somit hätte IKEA tatsächlich über 8000 Mitarbeiter tatsächlich rausschmeißen können. Das haben die nicht getan, sondern die haben diese Personen, die unfassbares Wissen über die Kunden, über Planning etc. hatten, die haben sie auch weitergebildet und anders eingesetzt. Und die haben tatsächlich dadurch, wenn ich mich richtig erinnere, über 1 Milliarde zusätzlichen Revenue geschaffen. Also unfassbare Zahlen und einfach zeigt, was man machen kann, wenn man Technologie und Organisationen jetzt neu denkt und weiterentwickelt. Daneben hat man eine Firma wie Snapchat und die wurden letztens in der Presse genannt, dass die jetzt einfach 1000 Köpfe gecuttet haben. Also die haben 1000 Mitarbeiter jetzt rausgeschmissen wegen KI, also selbes Thema, aber ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, damit werden wir als Scalify, wie auch Unternehmen, sich sehr beschäftigen müssen. Und deswegen, was Ben schon gesagt hat, ich gehe da komplett mit. Aber was ich sehe, wird noch mehr aufkommen für uns, ist vielleicht auch Org-Design. Wie sieht die Organisation der Zukunft aus? Das ist nicht unbedingt aktuell unser Thema in Bezug auf KI und Agenten. Aber ich glaube, in 2 Jahren, wenn wir das Gespräch nochmal führen würden, ist das auf jeden Fall ein Großteil unserer Arbeit. Und ich sehe das in heutigen Kunden, haben wir diese Erstgespräche schon. Wir überlegen schon, okay, wie müssen wir agieren? Und das heißt, die nächsten 2 Jahre werden auf jeden Fall extrem spannend für uns, aber auch für Organisationen.
Cool. Mega, mega spannend. Ich danke euch beiden sehr. Vielen Dank auch alle, die heute wieder zugehört haben. Und ich wünsche euch eine angenehme Restwoche. Ganz liebe Grüße nach Dubai. Und danke, Ben und Sarah, dass ihr heute zu Gast wart.
Vielen Dank, Marc.
Danke, Marc. Hat Spaß gemacht. Bis bald.